In der heutigen Folge spreche ich mit Sumit Kumar, dem CEO und Gründer von Parkett, einer Plattform, mit der man das eigene Vermögen verwalten kann. Außerdem kümmert sich Sumit um einen eigenen Podcast namens Minimal Empires, wo er Gründer unterstützt. Ist eine spicy Folge geworden mit ein paar sehr interessanten Takes. Hat unglaublichen Spaß gemacht. Ist viel Spannendes dabei für jemanden, der gründen will und auch für Leute, die sich dafür interessieren, wie man eine Firma gut strukturiert, aus Sicht eines Entwicklers und ehemaligen Head of Engineering. Genau, ist ganz viel Spannendes dabei und ich würde sagen, wir legen direkt los. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Sumit Kumar hier, der CEO von Parkett, Host of Minimal Empires, was auch quasi eine Community ist für Gründer. Super cool, was du da aufbaust und auch dein Podcast. Sehr, sehr empfehlenswerte Folgen dazwischen für Leute, die Unternehmen gründen wollen. Und heute wollen wir ein bisschen in deine Geschichte reingehen, wie es dazu gekommen ist, dass du Parkett gegründet hast, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt vor kurzem deinen ersten Mini-Exit hattest, was du so in deinem Leben machst. Alles ist gebootstrapped, super spannende Persönlichkeit, die ich hier gerade vor mir habe. Erzähl mal, du warst lange Jahre Entwickler. Wie kam es dazu, dass du irgendwann angefangen hast, von der Programmierung von Head of Engineering bei wirklich guten Firmen, Car2Go, ShareNow, Stripe, zu sagen, okay, ich möchte eine Firma gründen?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Moin. ja, wie kam es dazu, dass ich gründen wollte? Also es war weniger dieses, ich möchte unbedingt gründen, sondern ich war immer schon sozusagen ein Problemlöser oder ich mag das sehr, Probleme zu lösen und zu gucken, wie kommt man irgendwo hin, vor allem auf Produktseite oder wenn man Kunden hat, User. Und ich hatte immer das Gefühl, und das werden viele bestätigen können, die im Konzern arbeiten, dass einen das Umfeld halt ausbremst. Also, dass man mehr Motivation hat und mehr Drive, was zu erreichen, produktmäßig oder auch businessmäßig. Und dass man sich halt dann häufig beschwert. Und man sagt, das läuft nicht gut und das läuft nicht gut. Und irgendwann war es halt bei mir so, okay, ich muss das selber ausprobieren. Ich muss selber wissen, kann ich das lösen oder bin ich nur einer, der sich beschwert, aber ich kann es selber auch nicht besser. Und das habe ich dann zuerst versucht über dann Leadership-Position, also wie du gesagt hast, so Head of Engineering und so, zu gucken, ob ich Sachen ändern kann oder das besser machen kann. Und irgendwann hatte ich dann halt auch ein eigenes Produkt. Das hat aber klein angefangen. Da ging es mir nicht darum, ich will jetzt gründen, sondern da ging es mir mehr darum, ich will gucken, ob ich es schaffe, den ersten Euro im Internet selber zu verdienen, so aus dem Nichts, nur mit Programmieren. Und dann hat sich das eben so entwickelt. Und dann hat es aber eine ganze Weile gedauert, bis ich dann wirklich Vollzeit rein bin. Und jetzt würde ich sagen, bin ich voll in dieser Geschäftsführerrolle angekommen und mache mehr Meetings, als ich programmiere jeden Tag und sowas. Also mit extern natürlich. Meine Programmierer lasse ich in Ruhe.
Wie geht's dir damit? Vermisst du manchmal das Programmieren oder ist auch ganz schön?
Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist, alles macht mir Spaß, womit ich die Firma so an sich vorwärts bringen kann. Und jetzt aktuell vor allem sind viele Meetings halt das Beste, was ich tun kann. Also es geht nicht um Meetings generell, sondern es geht darum, was man mit den Leuten bespricht und mit wem man das bespricht. Aber das hat aktuell den größten Impact. Deswegen, das stört mich nicht sonderlich. Aber natürlich, manchmal denkt man sich so, oh, jetzt würde ich gern zwei Tage, hätte ich gern einen leeren Kalender und würde jetzt einfach ein bisschen was programmieren. Das ist schon so, aber die Zeit nehme ich mir immer mal wieder. Aber das ist auch mit allen anderen, ich sag mal, Hobbys so, ja, die man halt dann hier und da mal vermisst. Aber wer eine Firma gründen will, oder sagen wir so, wer einfach nur den ganzen Tag programmieren will und dafür eine Firma gründet, der wird relativ schnell merken, dass das nicht zusammenpasst.
Wie kam es zu der Idee mit Parkett? War das aus einem eigenen, oder erzähl doch erstmal, bestimmt wissen viele, die zuhören, was Parkett ist, aber für die, die es nicht wissen, kannst du einmal kurz Parkett vorstellen und wie du dazu gekommen bist?
Ja, gerne. Parkett ist eine Portfolio-Tracking- und Analyse-App. Bedeutet, jeder, der in Aktien, ETFs, Krypto, mittlerweile Cash, was Zinsen betrifft oder sonstige Assets investiert und Vermögen aufbauen will, für den ist Parkett ein super Tool, um den Überblick zu behalten, die Motivation zu behalten, aber auch Transparenz zu kriegen und Insights zu sehen, die einem die Bank nie sagt, was Gebühren betrifft, was das eigene Investmentverhalten betrifft und. Genau, das ist entstanden durch persönlichen Need. Also damals, als ich investieren angefangen hatte, gab es zwei Dinge, Excel oder Portfolio Performance. Portfolio Performance ist eine sehr, sehr eine App, die es schon sehr lange gibt, die ist Open Source, die kann man installieren. Aber ich persönlich war schon immer Frontend oder ich habe als Frontend-Entwickler gearbeitet. Das heißt, ich habe immer UIs gebaut und ich habe da einfach einen Need gesehen, der besser zu mir gepasst hat. Bisschen moderneres UI, online verfügbar, mehr Automatisierung, nicht so viel manuelle Pflege und mobil verfügbar und so weiter. Und habe dann gedacht, okay, da kann ich auf jeden Fall eine App bauen, die jetzt für mich einen Mehrwert schafft und vielleicht auch für den einen oder anderen Privatanleger. Und so hat es gestartet, dass ich was für mich gebaut habe und dann aber das natürlich online gestellt habe, um zu sehen, findet es Anklang in der Anlegergemeinde.
Und wie kam es dann zum ersten Euro? Also hat das dann Jahre gedauert oder war das was? Also das war ja deine Zielsetzung.
Genau, also ich hatte verschiedene Validierungssteps, weil dadurch, dass ich das halt nebenher gemacht habe und selbst finanziert sozusagen, ich habe 100 Euro im Monat oder so reingesteckt, 100 Euro im Monat ziemlich genau. Und dadurch wollte ich einfach extrem schnell validieren. Ich habe ja nebenher einen Vollzeitjob gehabt und das heißt, da war keine Zeit oder Kapazität zu sagen, ich baue jetzt 6 Monate oder ein Jahr irgendwas und hoffe dann, dass es läuft. Ich habe im Dezember 2019 angefangen zu programmieren. Im März, also 3 Monate später, habe ich dann sozusagen eine kostenlose Variante gelauncht. Da war noch kein Euro verfügbar, um zu gucken, findet es generell Anklang, registrieren sich User und wollen dies nutzen. Und dann sind die ersten paar hundert User reingekommen und dann habe ich im April, glaube ich, eine Paid-Variante online gestellt. Die hatte nur ein Feature mehr oder so, also so minimal, wie es geht. Und um zu gucken, ob jemand wirklich die Kreditkarte zücken würde und dafür Geld bezahlen würde. Und als dann das erste Abo reinkam und dann das zweite, und so habe ich gemerkt, okay, das war der nächste Validierungsstep. Und so kamen immer mehr Validierungssteps, bis ich sagen konnte, okay, das ist eine Business-Idee, die hat Potenzial. Und jetzt liegt es eher an mir, das noch auszuführen. Und dann, genau, und so ging es weiter. Also 5 Monate ungefähr hat es gedauert bis zum ersten Euro.
Hat sich gut angefühlt, vermutlich.
Ja, der erste Euro ist der allerbeste, ja, definitiv. Man glaubt es gar nicht so genau. Man denkt immer, der wird sich gleich beschweren oder der will sein Geld zurück oder sowas. Am Anfang ist das so, denkt man immer, man ist nicht gut genug dafür. Das ist schon krass.
Ich erinnere mich auch dran, da war ich, glaube ich, 14 Jahre alt oder so. Da habe ich mal 20 Cent von Amazon überwiesen bekommen, so das erste Affiliate-Geld im Internet. Und das war so skurril, weil es quasi kein Geld war, aber so viel bedeutet hat. Weil ja, Geld glaubt, im Internet ist, ja. Du hast das ja damals alles parallel aufgebaut zu deinem Angestelltenverhältnis. Ist das was du Leuten empfehlen würdest?
Also an sich schon, das kommt immer darauf an, was für eine Idee man hat. Ja, wenn man jetzt sagt, man will den nächsten europäischen Payment Provider aufbauen, das wird nicht ohne Venture Capital gehen. Ansonsten bin ich ein Fan, ich glaube, die meisten Startups, die heute Funding annehmen, Investoren reinholen, brauchen das eigentlich nicht und sind auch selber kein VC-Case. Also würden den Return gar nicht schaffen, aber werden sehr erfolgreich und profitabel, wenn sie einfach nicht so hochzielen würden. Also keine 100-Millionen-Firma, sondern einfach bootstrappen und aus eigenem Umsätzen sich finanzieren. Und dann sind sie erfolgreich mit einem 1-Millionen-pro-Jahr-Business oder 10-Millionen-pro-Jahr-Business oder was auch immer, was halt immer noch ein Failure wäre mit entsprechendem VC-Funding. Das, glaube ich, ist sehr, sehr häufig der Fall. Und dann ist lediglich die Frage, nebenher aufzubauen, wann würde man das machen? Das wird man genau dann machen, wenn du das Risiko halt minimieren willst. Also wenn nicht Investoren das Risiko tragen, sondern du selbst und du eben nicht dein privates Geld aufwenden kannst, um jetzt mal 6 Monate zu kündigen und das auszuprobieren, sondern du sagst, okay, ich habe die Skills oder ich und mein Co-Founder, wir haben die Skills, können das so schnell wie es geht validieren und darum geht's, was sind die Punkte, um es zu validieren und dann mache ich die so schnell wie es geht. Und dann lege ich los. Und das sollten die meisten Leute nebenher können. Deswegen ja, ich würde es sehr empfehlen, weil es ganz viel Risiko rausnimmt. Und wenn das Business validiert ist oder der Umsatz hoch genug ist, um ein Gehalt zu tragen, dann kann man immer noch kündigen. Es ist stressig, das will ich gar nicht sagen. Ich bin auch sehr viel zu spät raus. Hatte meine Gründe, würde es auch wieder so machen. Aber wenn es Fahrt aufnimmt, und vor allem im B2C-Bereich und du hast plötzlich 10.000 Kunden und einen Vollzeitjob, dann ist der Tag wirklich bis zum Anschlag komplett gefüllt und das ist dann wirklich sehr, sehr anstrengend. Das war 2 Jahre schon, da bin ich an meine Grenzen gekommen zum Schluss, bis ich dann gekündigt habe.
Deine erste Podcast-Folge, die du veröffentlicht heißt Business aufbauen ohne Kapital, ohne Erlaubnis. Jetzt ist ja jetzt nicht jeder Arbeitgeber super glücklich drüber, wenn man parallel noch Sachen macht. Hast du da eine Meinung zu, wie man damit am besten umgeht? Weil theoretisch hat man natürlich das Glück, also so ist jetzt bei mir, wenn ich Sachen nebenher mache, habe ich mir die genehmigen lassen von der Firma und meine Firma war Gott sei Dank dankenswerterweise cool damit, dass ich zum Beispiel diesen Podcast mache, aber auch ein paar andere Projekte. Wie siehst du das? Es gibt ja auch Arbeitgeber, die geben einem da keine schriftliche Erlaubnis. Würdest du da immer um Erlaubnis fragen?
Also ich würde es machen, ich habe es auch immer gemacht, einfach zur Sicherheit. Die Frage ist, wie man es formuliert. Also meiner Meinung nach, klar, also was du natürlich nicht machen solltest, ist, ich versuche ein Business aufzubauen und ich werde jede freie Minute Mittagspause vor der Arbeit, nach der Arbeit da reinstecken und ich komme müde zur Arbeit. Natürlich nicht. Also du gehst hin und sagst, ich versuche samstags was zu machen, ja, und gib da mal 4 Stunden rein oder 8 Stunden rein oder so. So argumentiert man und natürlich darfst du nicht konkurrieren, irgendwas im gleichen Space machen. Ja, das geht natürlich nicht. Dann sollten das die meisten Arbeitgeber erlauben. Ich habe überlegt, was würde ich machen, wenn es mein Arbeitgeber nicht erlaubt. Vermutlich hätte ich es trotzdem gemacht. Mhm. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber dann halt nicht an die große Glocke gehängt, ne? Sondern da unterm Radar geblieben oder so und dann mit Urlauben oder von mir aus mit Sabbatical oder was auch immer gearbeitet. Mhm. Ich war damals bei einem Arbeitgeber, wo keine Teilzeit erlaubt war, sonst wäre ich auch in Teilzeit gegangen, um das zu machen. Das wäre auch die viel bessere Variante gewesen, um langsam rauszugehen. Das ging aber dann nicht, deswegen war nur alles oder nichts. Und ja, von dem her ist es eine Formulierungsfrage. Man muss es halt dem Arbeitgeber entsprechend verkaufen, dass es keinen Impact hat auf den eigenen Job dort, dass man da nach wie vor performt. Und wenn man da auch Vertrauen aufgebaut hat, dann sagt der Arbeitgeber natürlich auch eher ja. Also mal zum Vergleich, viele meiner Mitarbeiter jetzt bei Parkett haben auch alle Nebenprojekte und ich unterstütze das auch, weil im Idealfall ist es noch ein Geben und Nehmen. Sie lernen dort Sachen, die sie bei Parkett anwenden können und umgekehrt. Und wenn da irgendjemand mal sein eigenes Business aufmacht und da reingeht, dann werde ich das eher noch unterstützen. Es nutzt nichts, meiner Meinung nach, das so großartig zu verhindern. Worst-Case-Szenario. Und man will wirklich was Eigenes aufbauen, dann würde ich mir vorher einen neuen Job suchen, als es nicht zu machen, wenn das Ziel ist.
Und ich verstehe es auch nicht, quasi, also selten erlebt, aber die Arbeitgeber, die sowas nicht zulassen, lassen sich, glaube ich, auch eine Chance entgehen, weil in der Regel würde ich sagen, gibt es sehr viele Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt, die quasi ihren Job so halbherzig machen, weil sie Geld dafür bekommen. Und jemand, der wirklich liebt, was er tut und irgendwie Bock hat, auch noch am Samstag sich hinzusetzen und zu programmieren oder Produktmanagement zu machen oder was auch immer, zeichnet ja auch dann gerne mal einen Arbeitnehmer irgendwie aus.
Ja, beides. Also wenn die Leute so viel Energie haben und so viel Bock haben, dann macht der Arbeitgeber fast schon einen Fehler, sie nicht richtig auszulasten, sozusagen. Ja. Also ganz ehrlich, ich hätte Vollgas gegeben bei den Firmen, bei denen ich war, oder das war vor allem bei Chernow, bei Car2Go. Wäre da der Weg offen gewesen, dann hätte ich da auch geballert. Dann hätte ich da auch volle Kanone mitgemacht. Aber also nicht nur mitgemacht sowieso, aber vor allem wäre ich vorausgeprescht und so weiter. Aber das war halt mehr in der Konzernstruktur, wo alles einfach zu langsam war, viel zu langsam.
Hast du das Gefühl, quasi jetzt dadurch, dass ihr gebootstrapped seid, könnt ihr viel mehr Geschwindigkeit reinbringen, weil dieser ganze Corporate-Scheiß rausfällt?
Also, dass wir ein kleines Startup sind, dadurch sind wir natürlich viel schneller, aber das hat mit Bootstrappen nicht viel zu tun. Bootstrappen an sich macht uns eher langsam, langsam in Anführungsstrichen, wir sind immer noch meiner Meinung nach sehr schnell und halten sehr gut mit unseren Konkurrenten, die VC-funded sind. Aber natürlich können wir nicht so krass skalieren. Also für jeden Mitarbeiter, den ich einstelle, muss ich erstmal den Umsatz reinkriegen. Und jetzt überleg dir das mal am Anfang. Du hast genug Umsatz, um dich selber zu finanzieren. Dann musst du deinen Umsatz erstmal verdoppeln, bis du den nächsten Mitarbeiter einstellen kannst. Mindestens verdoppeln. Während ein VC-funded Startup kommt mit 2 Millionen an den Start und stellt direkt 15, 20 Leute ein. Das heißt, personentechnisch waren wir immer im Nachteil. Also das dauert einfach dann, bis der Umsatz aufgebaut ist und man dann Leute einstellt. Da ist man einfach konservativer unterwegs. Aber im Vergleich zu Startups, im Vergleich zu Konzernen und zu Banken sind wir schneller, viel schneller. Da ehrlich gesagt ist da auch jeder Indie-Hacker schneller. Wenn du überlegst, dass nehmen wir mal Portfolio-Tracking als Beispiel. In der Bank startet der Prozess und dann lässt du einen Indie-Hacker, also jemand, der zu Hause auf der Couch hockt mit Laptop und Internet, das Gleiche bauen, der ist schneller, 100%. Mhm. Egal, ob da 5 oder 15 Leute dran sitzen.
Ja, vor allem, weil halt die Entscheidungen so viel schneller getroffen Richtig. Werden können. Also was ich halt in großen Firmen oft krass finde, ist, also an und für sich liegt es auf der Hand, aber da müssen dann halt einfach nochmal ein paar Leute ihren Stempel drauf geben.
Ja. Man muss halt überlegen,
wie die Umsetzung geht.
Ja, genau. Man muss so ein bisschen überlegen. Ich meine, was ist denn, irgendwann ist hat eine Firma eine Größe erreicht, wo Speed und Produkt sind nicht die Hauptprioritäten. Die Hauptprioritäten in einer Bank oder in einem Konzern sind, dass niemand was kaputt macht, beziehungsweise dass niemand irgendein Legal-Ding auslöst. Also da geht es darum, das bestehende Business zu beschützen. Das ist die Hauptpriorität. Und dadurch gibt es diese Security-Layer drumherum, die alles langsam machen. Ist aber nicht schlimm auf Konzernebene. Die sagen halt, ja gut, wir haben unser Hauptbusiness, das macht einen Haufen Kohle und wir können uns das leisten, langsam zu agieren. Das kann ich auch voll nachvollziehen, aber Startups sind genau andersrum. Die sagen halt, okay, wir gehen ins Risiko, hier können Sachen kaputt gehen, fail fast, aber dafür Vollspeed und validieren und schnell Marktanteile aufbauen. Das sind einfach andere Prioritäten.
Und ist natürlich auch, aber aus jetzt einer sehr eigenen Perspektive, viel attraktiver in so einem Umfeld zu sein, wo Dinge schneller passieren, weil man einfach krass was bewegen kann. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es natürlich genügend Leute, die keine Risiken eingehen wollen, die einfach einen sicheren Job wollen, wo sie auch potenziell ein paar Stunden weniger machen können. Aber ich finde es ganz geil. Diese ganze Welt. Okay, das heißt auch für die nächsten Jahre Bootstrapping bleibt ein Thema bei dir und dass du sagst, Fremdkapital mit reinnehmen, das ist erstmal ein sehr weiter Ferne.
Also ich sag mal so, ich schließe Sachen nie aus. Es gibt definitiv valide Gründe, auch bei uns oder jetzt bei mir in meinem Fall, gegebenenfalls mal Kapital aufzunehmen. Mhm. Ich führe auch die Gespräche hier und da mit Angel-Investoren oder VCs, einfach weil ich sowieso sehr viel lernen kann dadurch, wie sie so ein Unternehmen bewerten und wie sie es angucken und so. Mhm. Und ich würde es nie ausschließen. Es gibt Opportunities, wo das absolut Sinn macht. Ich persönlich will aber sicher sein, dass ich den Return auch liefern kann, der dann erwartet wird. Und deswegen, ja, sag niemals nie. Aber es ist nicht so, dass wir das aktuell jetzt konkret planen oder dass es irgendwie ein Ziel wäre, auf das wir hinarbeiten. Solange wir uns selbst finanzieren können und solange wir die Vision und die Projekte, die wir haben, finanzieren können, ist es alles fein. Aber ich meine, ich mach mal ein Beispiel. Wir haben Product Market Fit in Deutschland oder in Dach, sagen wir mal. Features sind da und so weiter. Und jetzt wollen wir in Europa expandieren. Da ist es relativ klar, dass das eine Geldfrage ist. Oder schmeißt man dann Geld drauf, holt die entsprechenden Leute, expandiert und guckt dann, dass man in den Ländern noch ein bisschen was adjusted, um Product Market Fit zu erreichen. Aber ja, es wäre sehr viel einfacher, damit entsprechend Kapital zu skalieren. Und das könnten wir wahrscheinlich nicht selber stemmen. Wir müssten ein Land nach dem anderen machen. Aber wenn du gleich in 5 expandieren willst auf einmal, dann brauchst du Kapital. Und das wäre zum Beispiel so ein Case, der Sinn machen würde.
Was wären deine Kriterien an einen Investor? Also weil theoretisch in Verträge kannst du ja alles reinschreiben. Was wäre dir wichtig, wenn du Fremdkapital mit reinnehmen würdest, was ein Investor quasi akzeptieren müsste?
Ich bin da noch nicht so tief drin, aber ich müsste mindestens 2 andere Gründer finden, die den empfehlen. Das ist schon mal Nummer 1. weil Geld allein, so das ist es halt nicht. Ich suche dann eher Leute, Sparringspartner, Leute, die mir Tipps geben oder die das Unternehmen auseinandernehmen und challengen und so weiter. Das brauche ich auf jeden Fall. Das ist mir so fast schon das Wichtigste da dran und das Kapital. Ich meine, wir sind jetzt halt eine Größe, wo man theoretisch auch über einen Kredit oder andere Finanzierungsmöglichkeiten halt denken kann. Es müssen keine Investoren sein, aber manche Investoren können halt anderes liefern. Also ich kann mir vorstellen, aber das ist jetzt spontan. Ja, ich habe darüber nicht wirklich nachgedacht, aber aus dem Fintech-Space oder sogar in den Ländern irgendwie, in die man expandieren will, kennen sie sich schon ein bisschen aus. Ja. Also wenn da noch ein bisschen mehr Synergien oder Benefits dabei sind als nur das reine Kapital, dann glaube ich, macht es am meisten Spaß. Aber wie gesagt, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Kriterien, an die ich gerade nicht denke, weil ja, ist das war jetzt relativ spontan, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Was ja auch spannend sein könnte, wäre quasi Reichweite über einen Investor einzukaufen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Philipp Klöckner anguckt, der ja relativ gerne auch in Startups Geld reinsteckt, der jetzt quasi für den deutschen Markt eine relativ große Reichweite hat, wenn jetzt euer Unternehmen auf dem französischen Markt entstanden wäre, sagen würde, okay, wir wollen auf dem deutschen Markt expandieren, dann wäre das ja an und für sich super attraktiv, so jemanden an der Seite zu haben, der quasi gleichzeitig auch noch Reichweite erzeugen kann.
Ja, das ist halt so ein Ding. Also zum einen gibt es ja sowas, Media for Equity gibt es jetzt relativ häufig, ja, dass Leute sich mit Influencern zusammentun. Was du dann aber hast, ist, du hast einfach erstmal nur diese Influencer-Community dann auf der Plattform oder einige davon. Das ist jetzt noch kein plötzlicher valider Marketing-Case. Und was ist der Unterschied zu Geld draufwerfen? Also da ist die Frage, gebe ich Equity dafür ab oder gebe ich lieber Geld dafür aus? Und was Pip betrifft jetzt im Speziellen, ich bin jetzt da auch nicht, also es ist nicht so, dass ich jede Doppelgänger-Folge gehört habe oder so, aber hörst du ihn da großartig über seine Startups werben? Ich glaube schon, nicht, die werden doch, hier schon. Und da mal erwähnt, aber wirklich werben?
Nee, nicht werben, aber es ist trotzdem, also ich würde sagen, also nicht unangenehm, aber dadurch ja auch viel sympathischer. Also ich würde schon sagen, dass er hin und wieder mal Beispiele bringt von Unternehmen, wo er investiert ist. Ja. Und würde sagen, ich habe ein paar Unternehmen auf dem Schirm, die ich jetzt wirklich nur über Doppelgänger-Podcast auf dem Schirm habe.
Ich glaube aber, dass, die Frage ist halt, ist es die richtige Zielgruppe? Für Parkett wäre das schon eine passende Zielgruppe, aber ich persönlich würde, also das ist jetzt nur, bin nur ich, ich würde kein Equity dafür rausgeben, um im Doppelgänger-Podcast Werbung zu machen. Da würde ich einmal, ich weiß nicht, was Werbung dort kostet, sagen wir mal, ich würde einmal 20.000 in die Hand nehmen und da einmal Werbung schalten, dann habe ich den gleichen Effekt, aber behalte mein Equity. Aber das ist immer die Frage, was dir wichtiger ist. Ja, wenn du sagst, ich habe überhaupt keine Kohle und ich will das unbedingt, dann kann man Media for Equity, Equity Deal machen. Alle, die ich gesehen habe, bisher bei anderen, fand ich nicht, dass es das wert ist. Aber das kommt immer drauf an. Ja, man weiß es nie genau. Und jemand wie Pip, der, also da ist es mir sehr, sehr, sehr viel mehr wert, ihn als Advisor zu haben. Das wäre der Grund, ihn reinzuholen. Ob er Parkett in dem Podcast erwähnt oder nicht, das wäre mir tatsächlich völlig egal. An der Stelle.
Jetzt für die nächsten Jahre ist ja schon in einem anderen Podcast, jetzt ist mir der Name entfallen, der Finance Forward Podcast, ist gefallen, dass ihr mehr Richtung professionelle, quasi Family Offices, Großanleger, die vielleicht auch Kapital verwalten für andere Leute gehen wollt. Ist das quasi auch insgesamt was, wo du sagst, okay, in den nächsten Jahren dieses Family Office Thema wird größer, aber insgesamt eure Plattform geht mehr in eine White Labeling Lösung vielleicht oder vielleicht in eine Richtung, wo man ganz viele Portfolios dort verwaltet, vielleicht Richtung Bloomberg oder sowas. Wie sehen da die nächsten 10 Jahre so aus?
Nächste 10 Jahre werde ich nicht sagen. ich teile nur, also ich bin normalerweise relativ, ich sag mal, zurückhaltend, wo es hingehen soll. Genau deswegen, weil andere Leute mehr Kapital haben als wir und es dann halt schneller exekuten könnten vielleicht. Ja. Deswegen halte ich eher die Klappe und dieses Jahr war das erste Mal, dass ich überhaupt gesagt habe, wo soll es dieses Jahr hingehen? Also ein Jahr sozusagen Vorausblick gegeben habe und den kann ich hier auch teilen. Aber da geht es nicht darum, dass wir mehr in die Richtung gehen, sondern dass wir bisher Privatanleger sehr gut unterstützen und wir werden immer professioneller mit den Analysen, es werden immer detailliertere Analysen und so weiter und dass wir jetzt einfach gesehen haben, dass ganz organisch Unternehmen angefangen haben, Parkett zu nutzen professionell und die benutzen einfach die Privatanlegerversion und was wir jetzt angefangen haben, ist, wir fangen an, mit denen zu sprechen. Ja, das sind erstmal kleine Asset Manager, kleine Vermögensverwalter oder Family Offices, das sind nicht die Leute, die Bloomberg nutzen, das sind auch nicht die Leute, die hier andere Riesenplayer im Markt benutzen oder wo noch Regulatorik gelöst wird oder so. Das sind einfach kleine, wo wir kleine professionelle Vermögensverwalter und Anleger, wo wir einfach viel Pain abnehmen können sozusagen ich sag mal Tools, die sie benutzen, mehrere ablösen können und so weiter. Das ist so ein natürlicher Fit. Das heißt, wir exploren das so ein bisschen. Ich quatsche da mit den Kunden wie am Anfang, wie als ich es mit Endkunden gemacht habe. jetzt mit Professionellen und wir erweitern eher das Angebot. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie den Fokus wechseln oder sonst irgendwas, sondern die Privatanleger die profitieren genauso davon, weil wir halt viel mehr Analysen reinbauen und so weiter. Und natürlich haben Businesskunden noch ein paar mehr Ansprüche hier und da, die für Privatanleger nicht relevant sind. Aber es ist nicht so, dass wir ein zweites Produkt hinstellen müssen, sondern das ist eine natürliche Evolution. Und da sehen wir übrigens White Label nicht unbedingt. Also ich will es nicht ausschließen oder so, aber aktuell steht es gar nicht im Fokus, dass wir irgendwas White Labeln, sondern es geht wirklich darum, Parkett als Tool, als Cloud-Lösung einfach mehr Leuten zu öffnen und verfügbar zu machen.
Wenn du jetzt sagst, du sprichst dann mit den Leuten, ist das dann wirklich der Summit, der dann da sitzt in einer Videokonferenz und mit den Leuten spricht? Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
Das ist wirklich der Summit. Also es läuft aktuell läuft es so, dass wir kriegen halt Inbound-Anfragen von Firmen, dass sie Parkett so und so nutzen oder dass sie es gegebenenfalls ein bisschen professioneller nutzen wollen und so weiter. Und dann mache ich die Discovery Calls. Also ich beantworte die, beziehungsweise unser Support-Team leitet mir alles weiter, was so rauskommt oder reinkommt. Und dann mache ich Calls, wenn sie wollen. Dann sage ich, hey, ich zeige euch gerne, was wir planen oder was wir im Kopf haben. Ich würde gerne eure Requirements besser verstehen und so weiter. Und dann mache ich Calls und einen Haufen Notizen, stelle mega viele Fragen. Geht mir auch nicht darum, irgendwas zu verkaufen. Es geht mir darum, zu lernen. Und dann, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe viele Listen an Requirements und so weiter. Und so kann ich priorisieren, okay, A, B, C ist als nächstes notwendig. Und dann halte ich die Leute im Loop, wenn wir was haben. Und wenn ich dann sehe, okay, hier gibt es den ersten Fit und so weiter, sage ich, wollen wir was mal ausprobieren? Ich zeige es dir gerne nochmal und so. Und dann geht es halt in so einen Sales-Prozess sozusagen. Aber da stehen wir am Anfang. Also aktuell bin ich in der Discovery-Phase und sammle einen Haufen Requirements. Aber die Tatsache, dass wir schon Inbound Interesse kriegen, ist auch ein gutes Zeichen.
Aber ihr seid ja jetzt schon ein etwas größeres Team inzwischen. Dir ist es wichtig, diese Calls selbst zu machen?
Ja, ich glaube, es ist, also ich weiß, worauf du hinaus willst. So, warum stelle ich jetzt nicht einen B2B-Sales-Kollegen an oder Business Development oder so, der das macht? Ich bin ein starker Verfechter davon, dass die meisten neuen Rollen oder neuen Strategien man als Gründer selber machen muss. Man macht es schlechter am Anfang, das ist auch fein, aber ich muss einmal verstehen, was sind die Probleme, die es zu lösen gibt. Wenn ich jetzt random jemand reinhole und sage, bitte verkauf uns das Ding an Businesskunden, wie soll er die Connection machen? Aber ich will erstmal, ich finde zum einen auf Gründerebene mit potenziellen Kunden zu sprechen, gibt nochmal ein ganz anderes Vertrauen in beide Richtungen. Aber vor allem will ich verstehen, welche Probleme wir hier lösen. Ich will die Endkunden verstehen, ich will verstehen, was die Painpoints sind, damit ich das auch richtig priorisieren kann. Und wenn es dann läuft, ich persönlich habe mir ein Ziel gesetzt, so 10, 20 B2B-Kunden geonboardet mit einem wiederholbaren Sales-Prozess. Ja, jetzt nicht irgendwie so am Anfang, passiert mal, sondern ganz, ganz bewusst 10 bis 20 Kunden habe ich selber geclosed und ich habe einen Prozess sozusagen, den man wiederholen kann, dann kann ich eine Salesperson reinholen, die das übernimmt. Und die ist dann auch besser in allen Bereichen, in dem Fall hoffentlich wie ich. Aber allein über das Produkt zu reden, die Details in- und auswendig zu kennen, auch das Technische und so weiter, da ist ein Gründer schwer ersetzbar, vor allem am Anfang. Deswegen glaube ich, das ist schon eine Sache, wo ein Gründer vorpreschen kann und sich dann selbst ersetzt
mit dem ersten Hire. Das heißt, du bist da ziemlich tief im Produktmanagement drin und quasi so ein Sales Call an der Stelle, wo es einfach um neue Produktfeatures geht, ist eigentlich überwiegend ein User-Interview, wo es erstmal darum geht, die Needs irgendwie zu erkennen und sich anzuschauen, okay, wie können wir das bestmögliche Produkt bauen?
Ja, in dem Fall sind das absolut User-Interviews. Also wie gesagt, im ersten Call verkaufe ich nichts. Das ist ein Discovery-Call. Die Kunden, potenziellen Kunden teilen eher, was benutzen sie aktuell, zeigen mir die Tools. Ich will rausfinden, wie groß ist deren Team, wie viele Leute arbeiten da dran, was zahlen die für die aktuellen Tools, wie viele Tools benutzen sie, warum benutzen sie die, was sind die Features, bla bla bla. Und dann, das hilft mir ja auch einzuschätzen, wie viel ist unser Produkt denen überhaupt wert. Ist das ein 2.000-Euro-pro-Jahr-Ticket oder ein 20.000-Euro-pro-Jahr-Ticket? Das kann ich einschätzen anhand der Tools, die sie aktuell benutzen und was sie dafür zahlen und wie viel Aufwand das ist und so, das alles zu machen. Wenn mir einer erzählt, er braucht im Monat 6-7 Stunden für den und den Report und das ist bei uns mit einem Klick erledigt, dann kann ich mir ausrechnen, was es ihm wert ist. Ja. Solche Sachen sind da super, super wichtig. Also viel fragen und gucken, es sind reine Discovery Calls aktuell.
Hast du das auch von Anfang an gemacht? Weil am Anfang ist es natürlich schwieriger, Leute davon zu überzeugen, einem eine Stunde ihrer Zeit zu schenken, um mit einem zu reden.
Wenn jemand nicht überzeugt ist, dann geben wir so Amazon-Gutscheine, ja, oder wenn wir einfach sagen so, hey, wir wollen jetzt was, was nicht vielleicht jeden User begeistert. Aber man muss auch sagen, bei allen Produkten, hoffentlich schafft man es, ein paar Early Adopter und so Champions und so weiter hinzukriegen, die wollen, dass das Produkt geil wird, weil sie es selber einfach nutzen. Sie nutzen es und sie wollen es geil machen und es ist ein leicht, oder was heißt leichtes, die freuen sich, das Feedback zu geben. Ja, die freuen sich, das genau zu zeigen. Und ich kenne das ja von mir selber. Ich bin ein Riesenfan von Stripe als Nutzer. Ich bin ein Riesenfan von Linear, von Superbase, so diese Apps, die ich hier jeden Tag benutze. Wenn mich deren Teams fragen, kannst du mal eine halbe Stunde mit unserem Team quatschen oder eine Stunde und ein Feedback? Auf jeden Fall mache ich es sofort, müsst ihr gar nicht fragen. Das ist mir jede Zeit wert, weil ich liebe die Tools, ich liebe die Produkte, ich bezahle gern dafür und ich fände es nice, wenn sie noch besser zu meinem Use Case zugeschnitten werden. Und das sehe ich bei Parkett auch.
Ihr seid die erste richtige Firma, die nicht Jira, sondern Linear benutzt und ich finde es großartig.
Ja, Linear ist es mit Abstand das Beste.
Hat Stripe auch schon mit Linear gearbeitet, statt mit Jira? Okay.
Ich kann dir auch sagen, die Entscheidungsprozesse bei Stripe, dafür wusste ich nicht, aber ich habe jetzt ein paar andere Sachen mitgekriegt. Ich meine, Stripe ist ein Anbieter, der hoch lizenziert ist durch das ganze Payment-Zeug und so weiter. Und Linear fehlen ein paar Features, um compliant zu sein in der regulierten Welt.
Okay.
Durch Audits und so, wer hat wo drauf zugegriffen und Approval-Prozess und bla bla bla. Und Jira kann das halt alles deswegen. Wenn du in diesem hochregulierten Bereich unterwegs bist, dann musst du diese Enterprise-Tools nehmen, dann kannst du nicht die modernen Startups nehmen.
Ja, weil für private Projekte, also für Leute, die es nicht wissen, es geht um Projektmanagement-Tools. Für private Projekte nehme ich immer Linear und für da, wo ich angestellt bin, arbeiten wir mit Jira und ich finde es schon manchmal wirklich pain in the ass. Man will einfach nur schnell irgendwo ein Ticket finden und dann muss man so eine Jira, wie heißt das, JQL-Query schreiben, um irgendwo ein Ticket nochmal zu finden.
Also das kommt aber immer darauf an, wie es gelöst ist. Also Stripe ist extrem, deren Intranet und deren Tools, deren interne Tools sind extrem stark. Also da war das nie ein Problem, irgendwas zu finden, einfach weil die sehr viel Zeug drumherum gebaut haben. Nicht nur um Jira, sondern um alle internen Tools. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Also das ist ein anderes Level. Da war das überhaupt kein Problem, irgendwas zu finden.
Die haben dann aber vermutlich selbst Programmierer dran gesetzt, irgendwie Jira so ein bisschen zu hijacken an der einen oder anderen Stelle. Und
ja, nicht unbedingt hijacken, aber drumherum halt. Aber die haben Teams, um die internen Teams produktiver zu machen, ja.
Ja, cool. Nee, aber stark, dass ihr Linear einsetzt. Grundsätzlich, abgesehen davon, dass du vermutlich empfiehlst, Linear einzusetzen, wenn jetzt Leute eine Firma gründen, was sind so die Sachen, wo du sagst, gerade wenn da jemand relativ am Anfang steht, und ich weiß inzwischen aus Feedback, viele Leute, die sich den Podcast anhören, denken drüber nach, eine Firma zu gründen, haben vielleicht auch schon angefangen, sind aber sehr am Anfang. Was sind so die Learnings, wo du jetzt sagen würdest, nach einigen Jahren, das findest du super wichtig?
Ja, das ist sehr breit gefasst. Da kann man natürlich jetzt drei Tage was erzählen, ohne irgendwelche spezifischen Geschichten. Aber ich meine, wenn wir so breit bleiben, was ist das aller Wichtigste meiner Meinung nach beim Gründen? Und das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, das ist die Validierung. Egal, ob du Venture Capital einsammelst oder nicht, fang nicht an, 6 Monate, 12 Monate irgendein Produkt zu bauen, bevor du nicht validiert hast, dass du überhaupt Kunden dafür bekommst. Marketing ist mindestens mal 50% von deinem Job als Gründer. Nicht nur das Produkt bauen, und das sage ich als Tech-Founder, das war ein hartes Learning auch selber. Und du kannst, wenn du dir unsicher bist, wird überhaupt jemand das Produkt kaufen, wenn du das nicht beweisen kannst, schon vorher, dann baust du nicht das Produkt, sondern baust du eine Landingpage und verkaufst es da schon mal und unten steht einfach eine Waitlist mit E-Mails und dann fängst du an, E-Mails zu sammeln. Und dann versuchst du das zu bewerben und deine Landingpage unter die Leute zu bringen und dann stellst du dir halt selber so eine Threshold und sagst, bis da 500 E-Mails da sind oder 1000, fange ich gar nicht an, das Produkt zu bauen. Und weil wenn du es nicht schaffst, diese E-Mail zu füllen, dann schaffst du auch danach nicht, die ersten User zu bekommen. Das ist nämlich bei Tech-Foundern das mit Abstand das größte Problem, vor allem bei so Indie-Hackern, Bootstrappern in meinem Feld. die bauen das Produkt, weil sie es geil finden und dann kriegen sie keine User. Und das Problem, das kann man vorher validieren. Finde ich User? Weiß ich, wo die rumhängen? Kann ich die auf meine Seite bringen? Kriege ich Traffic da drauf? Das heißt, ich würde mit Marketing anfangen, weil es viel schneller zu validieren geht. Und erst, wenn ich da so meine Milestones erreicht habe, würde ich überhaupt anfangen, das Produkt zu bauen. Und noch geiler ist, dann hast du deine 500 E-Mails oder 1000, fängst an, den Screenshots zu schicken, validierst es immer mit denen, zeigst ihnen, welches Feature du baust, sagst ihnen, was sie davon halten, bla bla bla. Dein Produkt wird so viel besser wachsen und du hast die ersten Superfans schon mit drin, die Early Adopter, die dir Feedback geben, die das bewerben und so. Das ist mit Abstand meiner Meinung nach die bessere Variante, als sich 2, 3 Tech-Leute zu holen und dann 12 Monate unterm Radar zu bauen.
Aber würdest du teilweise da sogar ganz frech einfach lügen im Sinne von, das Produkt existiert schon und hier ist eine Waiting-List? Oder würdest du es einfach transparent kommunizieren? Ich habe vor, folgendes Toolset zu bauen, trag dich hier ein, wenn das relevant für dich ist.
Weder noch. Ich würde nicht lügen. Aber ich würde sagen, ich würde die Landingpage so bauen, wie es ganz normal ist, und dann sagen, es gibt eine Waitlist, ja. Und beziehungsweise nicht Waitlist im Sinne von du musst warten, sondern du kannst sagen, get notified when we go into Beta oder sowas, ja, oder Alpha oder was auch immer. Also einfach, dass die Leute sich eintragen können, damit sie es mitkriegen und die ersten sind, die es testen dürfen. Und dann kann man loslegen. Aber da ist immer die Frage, Wie groß willst du dein Threshold machen, dass es für dich validiert ist? Wenn du sagst, mit 100 E-Mails bist du validiert, dann ist es eine Sache von 2 Wochen. Und die 2 Wochen kannst du ja wohl noch warten, bis du loslegst. Da kriegst du eh nichts gebacken. Das heißt, wenn du die, ganz ehrlich, wenn man die Idee hat, die besten Indie-Hacker, denen ich so folge oder die ich kenne, die validieren das am Wochenende. Die haben eine Idee, die hauen die Landingpage raus, das geht keine Viertelstunde, bis die Landingpage da ist. E-Mail-Sign-up drauf, völlig egal, wie die aussieht, einfach den Sales-Pitch da drauf und dann Marketing, dann loslegen. Ja, vielleicht mal einen Blogpost hier und da oder das entsprechend drunter posten oder in Foren oder was auch immer, wo auch immer die Leute sind und E-Mails einsammeln.
Was da halt immer so ein Ding ist, was ich mir immer wieder denke, also die Indie-Hacker, denen ich sehr aktiv folge, die haben in der Regel irgendwie mindestens 10.000 Follower bei Twitter. Und dann wird halt sowas rausgehauen von wegen, ey, ich will das und das bauen, ist das interessant für euch? Und dann haben die halt auch 200 Leute, die antworten. Also wenn man jetzt keine 10.000 Twitter-Follower hat, denke ich mir, ja, okay, ich könnte eine Instagram-Ad schalten, ich könnte einen Blogpost oder bei YouTube was veröffentlichen, wo aber halt auch die Chancen, dass da jetzt innerhalb von 2 Wochen ein paar hundert Leute irgendwie drauf kommen, also das überhaupt erstmal sehen, irgendwo ist relativ gering. Wie würdest du da rangehen, wenn jetzt jemand noch nicht eine Reichweite hat?
Ja, genau gleich. Also du brauchst ja keine Reichweite, wenn du sagst, ohne Reichweite kannst du kein Marketing machen, wie willst du dann die ersten Kunden nach dem Launch bekommen? So, das ändert sich ja nicht. Du musst wissen, wie man Marketing macht und du brauchst keine Reach dafür. Ich hatte auch keine. Ich habe angefangen mit Parkett und habe es gleichzeitig geteilt und gleichzeitig die Audience aufgebaut. Aber noch wichtiger, meine Audience auf Twitter, diese 10.000 Follower, die ich da habe, die folgen mir wegen Gründen. Die meisten davon sind, genau wie bei dir im Podcast, potenzielle Gründer. Das sind keine Parkettkunden. Da gibt es eine kleine Überschneidung, aber ich veröffentliche keinen Finanzcontent. Das heißt, ich habe was ganz anderes bedient und am Anfang hatte ich genauso keine Audience, was das betrifft. Also das ist meiner Meinung nach nur eine Ausrede. Eine Reach auf Twitter oder auf Social Media ist eine Art von Marketing. Und wenn du keine hast, dann bau dir eine auf. Und wenn du dir keine aufbauen kannst, wie willst du dann Kunden kriegen? Also du musst den Marketingkanal zuerst aufbauen können oder du musst in der Lage sein, das zu tun. Social Media ist eine Waffe, aber E-Mail geht, SEO geht, Blog, Foren, YouTube, Podcast, was auch immer dein Favorite-Kanal ist oder mit dem du dich wohlfühlst oder Paid Ads, was du gesagt hast oder so, kannst alles machen. Du brauchst vorher, brauchst du keine Audience. Wenn du danach eine brauchst, wenn das dein Marketingkanal ist, dann lern, wie man eine Audience aufbaut. Das brauchst du sowieso.
Okay, spannend. Ja, ich würde sagen, ich habe mega viel Spaß dran, mich hinzusetzen, zu programmieren. Ich habe mega Spaß dran, mir Geschäftsideen auszudenken und dieses Audience aufbauen. Das hat jetzt beim Podcast irgendwie zufälligerweise gut geklappt, also jetzt ohne, dass ich das groß geplant hatte. Auf anderen Kanälen ist es mir unglaublich schwierig gefallen bis jetzt. Also finde ich einen sehr nachvollziehbaren Gedanken. Da wollte ich aber auch noch drauf eingehen. Du hast jetzt mit Minimal Empires quasi einen Podcast, hast aber auch insgesamt eine Community, hast auch insgesamt viele Postings, die du zu dem Thema machst, die ja jetzt mit Parkett erstmal nicht so viel zu tun haben. Das ist einfach ein Thema, was dir Spaß macht. Oder hast du da noch einen Gedanken dahinter, warum du so aktiv dich dafür einsetzt, dass Leute Werkzeuge an die Hand bekommen, wie sie eine Firma aufbauen können, gebootstrapped?
Bei mir sind es verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Also zum einen angefangen hat es einfach damit, wie gesagt, ich hatte ja, also man kann das ja auch angucken, ich habe auf YouTube angefangen zu teilen in Livestreams, wie ich Parkett aufbaue. Also wirklich die ersten Tage programmiert, der Launch, ich habe alles live gestreamt, 0 € Umsatz, 13 Views auf YouTube. Also wirklich so von nichts und dann halt einfach 4 Jahre durchgezogen und jetzt nimmt es langsam Fahrt auf. Und mein Hauptgrund, das zu teilen, war, weil ich extrem profitiert habe von anderen, die es teilen. Halt vor allem im Ausland, ne? Indie-Hacker und so, die alles. Ich habe da so viel gelernt, war immer hinterher. Das hat mich auch extrem motiviert, auch eben nicht diese Venture Capital Route zu gehen, sondern so Bootstrap selber machen von zu Hause und so. Das hat mich extrem inspiriert. Und da habe ich gedacht, okay, ich will ein bisschen was zurückgeben. So wie gesagt, das war ja keine Kundenakquise. Ich habe ja ein Tool gebaut, das damit überhaupt nichts zu tun hatte. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich auf 10 € komme oder auf 100 € im Monat, dann bin ich schon weiter als einige, die dahin wollen. Und dann können sie zumindest von mir auch das ein bisschen lernen. Und ich habe mich dann entschieden, das auch auf Deutsch zu machen, weil das hier in Deutschland halt noch gar nicht gibt oder nur ganz wenig. Und so hat es quasi angefangen und dann habe ich eigentlich konstant immer Feedback bekommen von Leuten, die gerne dahin wollen, egal ob ich jetzt bei 100 €, bei 1.000 oder 10.000 € im Monat Umsatz war. Es gab immer Leute, die noch vorne dran waren und gerne dahin würden. Und da habe ich gemerkt, den Leuten hilft's und mir hilft es auch ein bisschen dran zu bleiben, accountable zu bleiben. Leute fragen mich dann, wie es läuft und dies, das. Also es war... Also mir macht Spaß, darüber zu reden, ja, auch mit Gründern und treffe mich auch regelmäßig mit verschiedenen Gründern und so. Der ganze Austausch motiviert mich extrem und es war so meine Art, so ein bisschen zurückzugeben. Und ich habe ja nie was verkauft, also die Minimal Empires Community ist jetzt paid, damit wir da so einen Protected Space haben für Gründer, aber das ist nicht so, dass das irgendwie auch nur ansatzweise die Kosten reinholt, ja, von was man so in einem Podcast steckt. Deswegen, das ist nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das großartig for profit ist. Das ist halt, das mache ich halt nebenher. Parkett ist mein Hauptding. Aber die Idee generell von Audience Building, und das kann ich auch nur allen Gründern mitgeben, wenn man das möchte, wenn man eine Audience aufbaut um sich selbst, egal ob Instagram, Podcast, wie du es machst, oder Twitter oder sonst was, die bleibt halt auch über dein Projekt hinaus. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich will kein Finanzinfluencer werden, sondern mich begeistertes Gründen. Und in 5 Jahren oder 10 Jahren habe ich vielleicht ein anderes Projekt oder vielleicht mehrere Projekte oder ich starte noch was oder mit Gründern, die ich kennenlerne, starte ich vielleicht was. Und wenn Parkett komplett den Bach runtergeht, dann bleibt die Audience ja bei mir. Die trage ich mit zum nächsten und so weiter. Und vielleicht habe ich irgendwann ja sogar was, ein Projekt, wo sich das dann überschneidet, wo meine Audience und die Zielgruppe von meinem Business sich sogar überschneiden. Und dann passt es natürlich extrem gut. Das ist was in der Zukunft passieren könnte. Stand heute ist es nicht so, aber ich glaube, mit einer Audience baut man sich ein Asset auf, das halt businessübergreifend bleibt. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, habe ich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, das so zu machen. Ist natürlich ein Haufen Aufwand, aber wie gesagt, Kundenakquise war dadurch nicht möglich, aber vor allem Mitarbeiterakquise war dadurch sehr, sehr gut möglich. Ja? Also die meisten meiner Mitarbeiter haben mir vorher auf Twitter gefolgt oder das Zeug auf YouTube gesehen, fanden es geil und wollten mitmachen.
Haben irgendwo mal gehört, dass du mit linear arbeitest und waren so
das auch, genau. Mensch.
Also das heißt, du siehst dich klar zum Teil auch in der Mentorenrolle an der Stelle, aber größtenteils profitierst du da auch selber einfach von dem Austausch und dass du auf dem Weg Leute kennenlernst und,
mir macht's
und in einer tollen Community bist. Okay. Ja. Weil ich merke auch irgendwie, also man ist da so ein bisschen Weirdo und dann ist es auch einfach schön, wenn man andere Weirdos um sich rum hat, die, keine Ahnung, jetzt hier in so einem Podcast sich über linear unterhalten können und solche Themen. Das,
ja, vor allem, wenn es richtig in die Details geht. Also es gibt halt auch Dinge, die kannst du einfach nicht öffentlich einfach so besprechen, vor allem nicht mit Kunden. Wenn es um, keine Ahnung, Pricing oder Strategien oder Hirings oder sonst irgendwas geht oder irgendwelche Issues, die man hatte mit Investoren oder Freelancern oder was auch immer, da gibt es so viele Sachen, wo Gründer davon profitieren, mit anderen Gründern zu sprechen. Und so eine Community oder auch einfach in person, wenn ich Gründer treffe, dann nehme ich da extrem viel mit, vor allem Motivation, aber auch so ist es einfach immer ein mega inspirierender Austausch. Und jetzt, ich war jetzt gerade in Berlin, da habe ich ein paar Gründer kennengelernt, die sind halt 10 Jahre jünger als ich, ne? Die sind Anfang 20 und ich denke mir, fuck, was seid ihr für Überflieger, solche Raketen, wo ich mir wie die absolute Pfeife vorkomme, wenn ich mit denen rede, aber das motiviert mich dann. Also ich gehe da nach Hause und denke, okay, fuck, jetzt erst recht, so, ich muss Gas geben, die junge Generation überholt mich. Das finde ich schon cool.
Jetzt seid ihr komplett remote aufgestellt. Hat das auch quasi einen Einfluss drauf, dass du sagst, okay, vor Ort treffen und so weiter ist ja aber trotzdem dann irgendwie wichtig, also dass man irgendwie sozial unter Menschen kommt?
Ich muss gestehen, die ersten 3 Jahre jetzt habe ich versucht zu vermeiden, mich großartig mit Leuten zu treffen außerhalb von Parkett, einfach weil ich so heads down, ich wollte Parkett weiterbringen und mich haben die großartigen, so wenn ich irgendwie Anfragen oder so bekommen habe, habe ich das eigentlich überwiegend abgebügelt. Das ist jetzt ein bisschen anders. Also jeder kann selbst ausmalen, wie sozial er ist und was einem Energie raubt und was nicht. Und mir ist relativ wichtig, dass ich da in Kontrolle bin. Das ist so eine der größten Freiheiten, die ich mir als Unternehmer schaffen wollte, dass ich einfach sagen kann, nein, ich habe keinen Bock, mich zu treffen. Oder dass ich sagen kann, ich habe Bock, let's do it. Und mit Mitarbeitern mal zusammenzusitzen und mit denen zu arbeiten, das ist natürlich ultra geil. Ich würde mir wünschen, dass wir Teleporter hätten und das halt einmal die Woche machen könnten oder so. Aber remote habe ich mir und meiner Familie, aber auch den Familien der Mitarbeiter einige Freiheiten schaffen können, die du halt sonst im Job nicht kriegst. Wenn deine Tochter mal krank ist und nicht in die Kita kann, dann kann ein Mitarbeiter halt sagen, ja, ich arbeite heute Vormittag nicht, ich hol's halt heute Abend nach oder morgen oder so. Und das ist völlig fein für uns, für alle, solange das insgesamt gut läuft. Und diese Flexibilität im Tag oder dass man nicht irgendwie 30 Meetings absagen muss, wenn mal irgendwas privat dazwischen kommt, das ist vor allem mit Kindern so unfassbar viel wert. Und das wollte ich mir selber ermöglichen, das wollte ich aber auch den Mitarbeitern ermöglichen und das läuft auch sehr gut. Und zweimal im Jahr machen wir jetzt Offsites, wo wir uns alle treffen, damit das Team immer noch so In-Person-Bonding hat und sich kennenlernt und so. Und das funktioniert für uns bisher extrem gut, also wirklich sehr gut.
Und sonst seid ihr aber komplett über Deutschland verteilt oder vermutlich die ganze Welt?
Okay. Deutschland eher und ich habe, mit einem habe ich 3 Jahre gearbeitet, bevor ich ihn das erste Mal in Person gesehen habe. Das fand ich ziemlich krass.
Okay. Und wenn du jetzt sagst, damit es entspannt möglich ist, auch mal vormittags irgendwie alles abzusagen, das heißt, ihr habt jetzt auch nicht übertrieben viele Meetings?
Wir haben ein Pflichtmeeting pro Woche. Die Programmierer versuche ich relativ meetingfrei zu halten generell. Aber natürlich gibt es Abstimmungsbedarf hier und da und dann macht man das mal spontan oder ein Huddle in Slack oder so. Aber im Kalender Team-Meetings gibt es einen fürs Team, das ist unser Weekly, das was man normalerweise in Unternehmen, die Scrum oder sowas einsetzen, gibt es diese Daily Stand-Ups, das haben wir alles nicht. Wir machen das einmal die Woche für so, letzte Woche ging das, diese Woche hier und dann los. Und dann gibt es hier unter Abstimmungscalls und ich persönlich habe halt ein paar mehr natürlich mit Marketing oder Product Manager oder so, ein paar andere Abstimmungsmeetings noch. Ja.
Aber haben dann die Product Manager mit den Entwicklern noch irgendwie Sprint-System, wo es dann Tech-Refinement gibt und solche Sachen? Nee, alles weggeschnitten?
Ja, also das ist auch unnötig. Also Scrum ist meiner Meinung nach komplette... ein Auswuchs der Consulting-Firmen und der Wunsch von Konzernen irgendwie besser zu werden, aber es ist völliger Quark, meiner Meinung nach. Also ich habe es selber mitgekriegt, einführen in mehreren Konzernen und Teams und so, es ist einfach Quatsch. Also ich glaube, es gibt kein Startup, die sagen, komm, wir machen Scrum. Das ist, kannst du klicken.
Ja, ich habe gerade quasi bei meinem Arbeitgeber haben wir Scrum jetzt eingeführt und machen quasi wöchentliche Sprints. Ich bin quasi insgesamt, was Scrum angeht, also quasi dieses klassische Scrum, so wie es auf scrum.org steht, bin ich ein ganz großer Feind davon, weil ich es sehr bürokratisch finde. Ich finde, was mir jetzt schon hilft, ist quasi dadurch, dass wir wöchentliche, also Sprints einfach haben, habe ich die Möglichkeit, einmal die Woche gut zusammenzufassen, okay, was ist jetzt innerhalb der letzten Woche passiert, aber das ist dann auch wieder viel Richtung quasi Koordination, dass das Management genau auf dem Laufenden ist, was gerade abgeht.
Genau, ich würde ja gar nicht sagen, dass das nicht schlecht ist, wir machen das auch so, wir nennen das halt Cycles, wie in Linear, einwöchentlich, aber also es gibt immer Tools, die nützlich sind, und so gibt es auch in der Scrum-Welt Dinge, die nützlich sind, und die kann man sich picken. Aber das wie eine Bibel zu verfolgen oder da zwei Tage Refinement und Retro. Wir machen einmal im Quartal eine Retro. Mhm. So, mach was für dich als Team produktiv ist, und schmeiß den Rest weg. Ja, wenn ich sehe, dass eine gute Firma oder eine Firma mit guten Programmierern, sag mal so, einen Haufen Scrum-Meetings hat, dann gehe ich hin und frage, wie viele Meetings hast du pro Sprint, der üblicherweise 2 Wochen ist. Und wenn die dann 3 Tage sagen, dann kann ich dir garantieren, dass du die abwerben kannst für weniger Gehalt, als sie dort nehmen, weil sie einfach keinen Bock auf diese Meetings haben. 100%.
Nice. Ich sollte es vermutlich nicht im Podcast machen, aber ich kann dir da gar nicht widersprechen. Wir haben Gott sei Dank nur einmal im Monat eine Retro. Retros finde ich aber super produktiv, super wichtig. Und wir haben, also ich versuche quasi die Sprint Plannings kurz zu halten, damit einfach da nicht so viel Bürokratie.
Habt ihr einen Scrum Master?
Nee.
Ein Agile Coach?
Nee.
Gott sei Dank, wenigstens das.
Ja, aber auch da, ist gar nicht so gut, wenn ich das so laut in einem Podcast sage, weil bei meiner ehemaligen Firma hatten wir solche Stellen. Ich finde halt grundsätzlich, bei Meetings wird gerne mal vergessen, quasi erstens, wie viel das eine Firma kostet. Also so, wenn ich mir dann ausrechne, gerade die ganz großen Meetings, wo ganz viele Leute drin sind, das kostet ja Unsummen, und dann halt auch, dass viele gar nicht freiwillig da drin sind. Also das ist einfach ich finde es eigentlich richtig schön, wenn Leute am Anfang von einem Meeting sagen, ey, Meeting, darum geht's, nur wenn es für euch wirklich relevant ist, bleibt in dem Call, ansonsten kein böses Blut, wenn da jeder den Call verlässt. So, aber ja, ist eine sehr, sehr eigene Weltanschauung, die wir da haben, die, glaube ich, viele Entwickler teilen, die aber, glaube ich, nicht jede Firma. So.
Aber das ist halt das Ding, genau das meine ich. Ich hab keine Ahnung, ob wenn wir 100 Mitarbeiter haben oder 200, wenn wir überhaupt dahin kommen, ob das nicht mal anders ist. Aber das habe ich ja am Anfang gemeint. Ich beschwere mich darüber in einem Konzern, aber ich muss selber gründen, um zu gucken, geht es auch anders? Kann man das auch anders machen? Kriegt man eine Kultur hin und einen Austausch und Produktivität, die so ist, wie man sich das vorstellt, und wo auch dann nichts verloren geht oder auf der Strecke bleibt oder so? Und meiner Meinung nach geht es, aber ich kann das auch nicht einschätzen bis 4.000 Mitarbeiter oder so, dann ist es ein komplett anderes Game. Also frag mich nochmal, wenn ich plötzlich selber Konzernleiter bin, dann sagst du wahrscheinlich, damals hast du noch gesagt, ohne Scrum. Und jetzt muss ich es trotzdem einführen. Keine Ahnung. Ja, also es ist immer leicht gesagt, wenn man da 4, 5 oder 10 Leute ist, oder also unter 20, kann man das noch machen. Wenn es größer wird, kann ich mich auch komplett irren. Aber so wie wir jetzt sind, führen wir ganz sicher nicht starre Prozesse ein, sondern wir machen so, wie es für uns sich gut anfühlt, bis wir Probleme haben, die es zu lösen gibt. Und dann nehmen wir da wiederum, gucken wir, welcher Prozess wollen wir ausprobieren und passt am besten, um diese Probleme zu lösen, und dann machen wir das. Und das hat bisher sehr gut funktioniert.
Ja, was ich ganz spannend finde, ist, dass Spotify irgendwann das Spotify-Modell rausgeschmissen hat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber da geht es quasi genau darum, sich so die guten Sachen aus Scrum irgendwie rauszugreifen. Und also ich würde sagen, Spotify war, glaube ich, der Himmel auf Erden für viele Entwickler für viele, viele Jahre, und ganz toll gemanagt, und irgendwie, also ich fände es super spannend, ich hätte es super schön gefunden, da Mäuschen zu sein, warum sie es dann Stück für Stück immer weiter ausgebaut haben.
Ja, es gibt einen Artikel darüber, der ist auch sehr, sehr interessant und hat sich auch gedeckt mit dem, was ich an dem Spotify-Modell für die absolute Krankheit gehalten habe und nach wie vor tue. Und die hatten das ja schon lange, lange, lange ausgeführt, aber es wurde oder wird sogar immer noch durch die Consultants halt durch die Konzerne geprügelt. Also es ist halt einfach das Modell, wie man, was man als Consultant verkaufen kann, und die Executives wissen es nicht und heiern die halt dann und alles klar, das führen wir jetzt ein. Aber du hast da so viele, also die härteste Rolle finde ich Agile Coaches, die ja auch dadurch eingeführt wurden. Habe ich dann halt so mitbekommen, wie halt da Rollen für 90.000 Euro im Jahr Agile Coaches mit absolut zero Accountability eingestellt wurden. Also ob das Team läuft oder nicht, ist nicht deren Schuld anscheinend. Und sie sind auch nicht verantwortlich für irgendwas. Und dann finde ich das so glorified Terminkalender eigentlich nur, oder Assistant des Teams oder sowas. Also das finde ich so eine absolut überflüssige Rolle in solchen Teams. Und so, das Spotify-Modell gab einige Sachen, die halt, also wo ich noch nie gesehen habe, dass es funktioniert, wenn man das nach dem Consultant-Buch sozusagen macht. Deswegen, ja, ich bin überhaupt kein Fan davon. Also ehrlich gesagt, eher, wenn ich mich irgendwo wieder bewerben würde und so weiter und die sagen, wir benutzen ein Spotify-Modell, dann ist es großer Minuspunkt.
Okay, krass. Nee, weil, also ich habe nie ein Buch dazu gelesen und würde auch immer sagen, quasi, ich mag die Rollen nicht, die keine klare Aufgabe haben, aber insgesamt hat mir das halt sehr, sehr gut gefallen, dieses, okay, wir stellen die Entwickler einfach in den Mittelpunkt und schauen, dass die halt einfach die Möglichkeiten haben, ihre Arbeit gut zu machen.
Ja, das ist generell eine gute Idee, würde ich sagen, ja, aber das hat, also Spotify, das, wie gesagt, das ist wieder ein Faktor vom Spotify-Modell, der vielleicht relevant ist, aber der ist auch so relevant. Wenn du digitale Produkte baust, dann sind es halt die Leute, die Hauptarbeit erledigen und deren Arbeit am krassesten skalierbar ist. Natürlich musst du die machen lassen. Das ist einfach smart.
Ja, und irgendwie passiert es sehr selten.
Je nach Firma, würde ich sagen.
Ja. Aber als Stripe hattest du gemeint, also weil du jetzt schon Jira-Einsatz quasi da gelobt hast, ist insgesamt so ein Mittelding. Also hat quasi auch einfach Konzernstruktur, aber also weil Stripe, finde ich, wirkt nach außen immer wie so eine großartige, tolle Firma, bei der
man gerne arbeiten würde. Das ist eine großartige, tolle Firma.
Absolut,
absolut. Also Stripe, wenn ich nicht selber gründen würde bei Stripe, wäre ich noch 10 Jahre geblieben. Easy. Ich bin ein Riesenfan von den Gründern, von der Firma, von der Vision, vom Produkt. Das ist für mich Champions League. Absolut. Und ich bin da, eigentlich wollte ich davor, war ja Parkett schon da und ich wollte eigentlich Parkett dann Vollzeit machen, aber als ich die Chance hatte, noch zu Stripe zu gehen, habe ich gesagt, ich muss da hin und lernen, was die machen. Mhm. Und ich habe alles aufgesaugt, wie ein Schwamm, von Recruiting, Interviewprozesse, wie die es intern machen, Teams aufbauen, wie die priorisieren, Sales-Prozesse und. Habe überall meine Nase reingesteckt und versucht zu lernen für mich, weil ich genau das, es ist eine absolut tolle Firma. Und mit 6.000 Mitarbeitern oder wie viel auch immer die aktuell haben, haben die natürlich Strukturen. Du brauchst Strukturen. Ja, ja, ja. Die sind innerhalb von einem Jahr von 3.000 auf 6.000 Leute gewachsen. Was glaubst du, was da für Hiring- und Onboarding-Prozesse sein müssen, dass das gut geht? Es ist so abnormal beeindruckend einfach auf diesem Scale, auf den die arbeiten. Und deswegen, natürlich brauchst du gewisse Strukturen. Und bei Stripe geht es ja darum, ich meine, da machen die größten Firmen der Welt ihre Umsätze drüber und die kleinsten Firmen der Welt wie meine. Das muss laufen die ganze Zeit und es muss stabil laufen und es muss regulatorisch anständig laufen. Da kannst du nicht halt mal so fail fast machen. Das Zeug muss laufen. Dementsprechend brauchen die Sicherheitshürden und so weiter, damit man nichts kaputt machen kann. Aber das ist auch völlig verständlich. Im Gegensatz zu einem BMW, Daimler, Deutsche Telekom und so, ist es dort halt so, und das ist bei vielen dieser großen Startups so, du guckst, warum haben wir diesen Prozess, brauchen wir den so oder geht der besser? Und für wen müssen wir ihn besser machen und so weiter? Und dann wird halt einfach ganz pragmatisch entschieden, okay, guck mal, hier ist eine Variante, wie es besser geht, und dann machen wir es besser. Während bei deutschen Konzernen die Antwort ist, wir haben es immer so gemacht, lass mich in Ruhe. Und das ist der große Unterschied einfach.
Ja. Cool. Ja, ich finde sehr, sehr spannend, was dich alles bewegt in deinem Leben. Ich finde auch, war eine sehr, sehr spannende Folge für mich jetzt. Ich habe viele, viele Sachen, die mich, glaube ich, die nächsten Tage beschäftigen. Ich kann jedem empfehlen, in deinen Podcast reinzuhören, Minimal Empires. Ja, somit verdient er kein Geld mehr. Der hat einfach nur einen sehr, sehr schönen Podcast hochgezogen, wo er erklärt, wie man eine Firma aufbaut. Genauso, Empfehlung für Parkett an der Stelle. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du heute bei mir im Podcast warst.
Vielen Dank für die Einladung, Luis. Ebenso.
Ich finde, das ist eine tolle Folge heute geworden, auch wenn es ein bisschen Chaos gab meinerseits. Ich hoffe, das war okay. Die Fragen waren ein bisschen durcheinander, aber mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne teilen, liken etc. Und ansonsten eine schöne Woche.